Radio 1.
Vorgestern war ja Welttag des Buches. Das ist immer ein schöner Termin, um Bücher zu feiern. Aber Radio 1 tut das natürlich nicht nur an diesem einen Tag, sondern sowieso immer, ob sonntagabends bei den Literaturagenten oder bei den vielen schönen Lesungen. Oder auch in dieser kleinen Radiosendung feiern wir das Buch, und das feiern wir heute auch wieder. Und zwar das sehr gute Buch einer Frau, der wir auch viele gute und kluge Gedanken als Journalistin verdanken. Aber sie hat auch schon tolle Bücher geschrieben. In ihrem neuen Roman mit dem schönen Titel Kosakenberg begleiten wir ihre Erzählerin immer wieder in ihr Heimatdorf gleichen Namens, nämlich nach Kosakenberg in Brandenburg, von dem sie nicht nur geografisch doch inzwischen weit entfernt ist. Darüber werden wir sprechen. Herzlich willkommen, Sabine Rennefanz.
Hallo, guten Abend. Danke für die Einladung.
Mit dem größten Vergnügen. Deine Erzählerin, die heißt Kathleen und wandert buchstäblich zwischen den Welten, also zwischen London und Kosakenberg, wenn man jetzt mal diesen Bogen spannen will. Wer ist sie?
Ja, wer ist Kathleen? Also ganz andere Ecke als das, was wir vorhin bei der Band gehört haben. Sie ist in Brandenburg, also sie ist in der DDR geboren, hat dann nach der Wende Abitur gemacht und ist weggegangen, wollte immer weg. Grafikdesignerin, ist dann bei so einem hippen Magazin in London gelandet und will eigentlich alles hinter sich lassen. Und sie hat so eine sehr, also kaltschnäuzige Art, über die Heimat zu reden. Deutschlandfunk hat in der Kritik gesagt, sie ist keine sympathische Heldin. Ja, das kann ich verstehen. Also sie verändert sich. Also sie hat einen sehr harten Blick auch auf die zurückgeblieben sind. Und trotzdem kommt sie von denen nicht los. Mhm. Und sie fährt dann, also ich beschreibe das so immer so in 10, also es sind so 10 Heimfahrten, in denen sie sich, man denkt, sie nähert sich wieder an, vielleicht aber auch nicht. Also genau.
Ja, also das ist ja, genau, also sie fährt immer wieder nach Hause. Es ist eine fiktive Figur, Kathleen. Wenn man sich aber deine Geschichte anguckt, ist sie durchaus auch mit Erfahrungen, also diese Figur Kathleen, die trägt Erfahrungen, die du selber auch gemacht hast. Du hast in London gelebt, du kommst aus Brandenburg, bist weggegangen. Also es gibt so ein paar Parallelen. War das für dich auch nochmal so ein, also diese eigene Geschichte in eine fiktive Geschichte umzuwandeln? Also es gibt sehr viele Unterschiede. Auch nochmal so ein Blick zurück nach vorn. Also du sagst, okay, wie gucke ich denn oder wie guckt Kathleen auf ihre Geschichte? Wie gucke ich auf meine Geschichte? Also war das auch nochmal so ein Annäherungsprozess an deine brandenburgische Heimat vielleicht auch?
Also Kosakenberg taucht ja in einem früheren Buch von mir auch schon mal auf, die Mutter meiner Mutter. Und ich hatte das Gefühl irgendwie, ich muss in diesem Dorf noch länger verweilen gedanklich. Ich wollte aber keine Autobiografie schreiben, weil ich noch mal eine andere Familie, auch eine andere Familiengeschichte, auch eine andere Person mich da sozusagen reinkriechen wollte und auch noch mal andere Konflikte beschreiben, die ich in meinen früheren Büchern nicht beschrieben habe, die ich auch woanders noch nicht gefunden habe, nämlich auch diese Frage, warum ist das einerseits so schwierig wegzukommen, also dieses Schwanken zwischen dazugehören, nicht dazugehören, sich schämen auch für die Heimat und gleichzeitig aber auch diese Abwehr von den Dagebliebenen. Also es ist ja, und es ist so ein bisschen so der Gedanke gewesen, also auch schon, ich habe mich seit Jahren immer mit dieser Demografie befasst, ja, diese Millionen, die gegangen sind, ja, 4 Millionen seit 1991, also vor allem Frauen, und wie geht's denen und wie geht's denen mit ihren Familien und warum können die irgendwie nicht zurück, was sind das für Konflikte? Und ich hatte das Gefühl, dass man diese Konflikte eher in einem Roman auch beschreiben und untersuchen kann.
Mhm. Was ich interessant finde, als ich das Buch gelesen habe, das ist natürlich eine Geschichte auch, wie du sagst, also nach 89, 90 haben viele junge Menschen und eben vor allem Frauen ihre Heimatorte verlassen, also einfach auch aus existenziellen Gründen. Aber es ist für mich ja auch eine Geschichte, und das macht sie ja auch so universell, überhaupt einen Ort zu verlassen, an dem man mal gelebt hat, also vom Dorf in die Stadt zu gehen. Und das hat jetzt nichts unbedingt was mit Ostdeutschland zu tun. Das schwingt natürlich die Geschichte mit, die wird auch die Geschichte der Eltern und so weiter. Aber es ist eine universelle Geschichte, oder? Also welche Erfahrung hast du jetzt gemacht? Du bist jetzt mit dem Buch auch schon ein paar Wochen unterwegs.
Genau, es ist jetzt so seit 6 Wochen raus, ja. Und das ist ganz interessant. Also ich sage auch immer, das ist halt eine universale Frauengeschichte, die in Ostdeutschland spielt und in London, weil ich mich damit am besten auskenne. Mhm. Ja, da habe ich mich an diesen Grundsatz gehalten, schreib darüber, was du kennst. Aber es ist natürlich auch insofern interessant, weil in Ostdeutschland alles immer drastischer ist. Ja, also die Brüche in kürzerer Zeit, die Brüche tiefer, die größeren Zahlen, also so ein Weggang, das ist, glaube ich, in der Welt einzigartig, wenn man jetzt mal Kriegsgebiete rausnimmt. Aber es ist schon so, dass mir ganz oft jetzt gespiegelt wurde, dass ganz viele Leute daran anknüpfen können. Also eine Kollegin von mir, die kommt aus einem kleinen Ort in Bayern, die hat sich da total auch wiedergefunden. Mhm. Also das Vertraute verlassen und irgendwo hingehen, wo es fremd ist, wo man neu anfängt. Also dieses Hin- und Her-Schwanken auch zwischen Gehen, Bleiben. Also ich meine, das ist auch ein Klassiker der Literatur natürlich. Das habe ich jetzt nicht neu erfunden. Das gibt es irgendwie seit im 19. Jahrhundert war das sicher auch ganz groß, 19. Jahrhundert dann. Aber auch durch die DDR oder die deutsche Literatur zieht sich das im Prinzip. Ja. Ne? Also dieses die Heimat verlassen, irgendwo neu anfangen und dann sich trotzdem so zwischen den Stühlen irgendwie fühlen.
Genau, also es ist ein Thema oder ein Motiv, was oft benutzt wird, aber so wie du es beschrieben hast, ist es eben wieder auch anders, weil es hat auch so eine, du hast gerade auch erzählt, also es hat sehr viel Witz, sehr viel Ironie, weil die Kathleen sehr ironischer, sarkastischer, manchmal mit einem leichten Hang zum Zynismus auch ausgestatteter Mensch ist. Dadurch gibt es so einen lakonischen Humor, der da immer durchschimmert. Es ist auch eine Melancholie drin, ja, weil sie auch ja irgendwie allein ist und nie irgendwie ankommt und so. Also all das wohnt in diesem Roman. Jetzt sind auf dem Cover ist so eine Eierschachtel drauf, ne? Also Sie können das jetzt hier nicht sehen. Sie im Radio können es googeln. Es ist eine Schachtel mit sechs Eiern drin. Damit hat es ja eine Bewandtnis, ne?
Ja, genau. Also es geht, die Eier sind sozusagen der rote Faden. Die Eier waren auch der Anfang des Buches. Also ich habe so angefangen mit so Skizzen über Eier, weil meine Mutter und meine Großmutter mir immer Eierpackungen mitgegeben haben, wenn ich in die Welt gereist bin. Also Kathleen bekommt dann einmal auch eine Packung rohe Eier nach London geschickt. Und also das beginnt dann, da fängt dann bei ihr auch so das Überlegen an, was bedeuten eigentlich diese Eier? Und sie geht dann so in ihre Kindheit, wo sie irgendwie, es kennen sie vielleicht auch der eine oder andere, dann mit dem ersten alkoholischen Getränk, mit dem man vertraut gemacht wurde, war der Eierlikör. Also und dass Eier irgendwie eine ganz große soziale Rolle auch spielten. Ja, also zu allem gab es Eier, alle hatten immer Eier und so. Und sie denkt dann darüber nach, was diese Eier auch bedeuten, also die tiefere symbolische Bedeutung, eben auch so Fruchtbarkeit, Leben, aber auch so eine Verbindung. Also diese Eier sind auch so die Verbindung zwischen denen, die gegangen sind und denen, die geblieben sind.
Ja, toll.
Und interessant, wenn ich das noch sagen kann, ich habe inzwischen eine systemische Therapeutin getroffen, die gesagt hat, ach, diese Eierpackung, also damit arbeiten wir auch in der Therapie als Gedankenbild, also nicht als tatsächlichen Eierpackung, dass man irgendwie versucht, so dieses Individuum, das da in die Therapie kommt, aus dem Familiengefüge rauszuholen.
Ah, okay.
Also die war auch ganz elektrisiert, also lauter Leute sind jetzt elektrisiert. Ich habe ganz viele Eiergeschichten auch schon gehört von Leuten, die irgendwie als Kind, wenn sie krank waren, bekam die eine Frau, erzählte sie mir, bekam sie immer Rotwein mit einem rohen und das rohe Ei so rein gemischt und dann so kleine Löffel als Medizin, also verrückt.
Ja, also Eiergeschichten ohne Ende. Eine davon finden Sie hier oder mehrere sogar. Wir werden gleich was hören. Aus dem Buch, aus dem Roman Kosakenberg bei Aufbau erschienen. Ich habe eine Musik rausgesucht, da gibt es eine Referenz im Buch, die Waterboys, Hole of the Moon. Hole of the Moon, die Waterboys waren das aus Gründen, weil dieser Song zitiert wird in dem Roman, über den wir gesprochen haben, Kosakenberg von Sabine Rennefanz, vor 6 Wochen erschienen bei Aufbau. Und Sabine Rennefanz ist hier, weil es gilt auch anzukündigen, es gibt eine weitere Lesung am 1. Mai im Pfefferberg-Theater. Und deswegen, aber nicht nur deswegen, haben wir dich eingeladen und wir hören jetzt ein Stück aus Kosakenberg.
Genau, das ist jetzt eine der Heimfahrten, ne, von denen ich vorher gesagt habe, dass es 10 gibt. Und das ist eine und sie wird mit ihrem Freund, Kathleen wird mit ihrem Freund Octavio dorthin fahren. Erst wollte sie nicht, aber jetzt fahren sie doch. Dann fuhren wir doch im Winter nach Kosackenberg zu Weihnachten, weil ich meine Mutter während der Feiertage nicht alleine lassen wollte. Und ich wollte Octavio vorführen, auch wenn es mir schwer fiel, mir das einzugestehen. Wir kamen am 23. Dezember an, schon als wir mit dem Bus am Haus vorbeifuhren, sahen wir meine Mutter, wie sie auf dem Fensterbrett lag und hinausschaute. Sie war allein mit meiner Großmutter, die aber die meiste Zeit im Bett lag. Als wir am Gartentor ankamen, lief meine Mutter uns entgegen. Sie begrüßte Octavio mit einer Umarmung, als würden die beiden sich schon seit Ewigkeiten kennen. Sie trug einen schwarzen engen Rollkragenpullover, schwarze Hosen und rote Pumps. »Warst du beim Friseur?«, fragte ich, weil ihre Haare so gut lagen. »Nein, nur frisch gewaschen«, sagte sie und lächelte geheimnisvoll. Wir nahmen den hinteren Eingang, stellten unseren Koffer im Flur ab. Meine Mutter nahm Octavios Wollmantel und legte ihn über ihren Arm. Sie lobte sein dünnes, buntes Hemd darunter. Sie schob uns in das Zimmer, das wir als Wohnzimmer benutzten, wollte aber nicht, dass wir Platz nahmen. Ich scannte den Raum und wunderte mich kurz darüber, dass mein Vater in all den Jahren keine Spuren hinterlassen hatte. Ob er da war oder nicht, man sah keinen Unterschied. »Oma wartet schon«, sagte meine Mutter. In meinem alten Kinderzimmer lief das Radio, ohne dass meine Großmutter nicht leben konnte. Sie lag im Bett, wirkte aber kleiner als früher, war angezogen mit einem schwarzen Wollrock und einem grauen Wollpullover. An der Wand hing ein verblichenes Poster von New Kids on the Block. Am Bettgestell sah man noch die Flecken, die Reste alter Aufkleber hinterlassen hatten. »Ach, Kathleen, auch mal wieder im Lande«, rief meine Oma fröhlich und richtete sich etwas auf, um mich zu umarmen. Also die Kathleen ist aus London mit ihrem Freund gekommen. Erst als sie mich einige Sekunden fest gedrückt hatte, schaute sie Octavio an und musterte ihn von oben bis unten. »Herzlich willkommen in Deutschland«, sagte sie laut und lächelte. Sie konnte nach einem Schlaganfall und einer Hüftoperation nicht mehr lange stehen, aber ihr Gehirn funktionierte ausgezeichnet. »Das war ja schlimm mit Perron und der Militärdiktatur«, fügte sie hinzu, ohne von Octavio eine Antwort zu erwarten. Er verstand nur Perron und schaute mich verunsichert an. »Lächle einfach«, sagte ich zu ihm auf Englisch. In diesem Moment fing meine Mutter an zu singen »Don't cry for me, Argentina« und tänzelte um Octavio herum. Evita, das Musical, bei dem Madonna die First Lady Argentiniens spielt, hatte sie ein Dutzend Mal gesehen. Octavio lächelte und stimmte zu meinem Entsetzen mit ein. »The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise.« Meine Großmutter sah von ihrem Bett aus zwischen beiden hin und her. Ich stand hilflos daneben, während Octavio und meine Mutter sangen. Sie drückte ihre Hände dramatisch an ihre Brust. Er streckte die Arme nach ihr aus, wie auf einer großen Opernbühne. »Gib einer dem jungen Mann mal ein Bier, er muss ja ganz verdurstet sein«, setzte meine Großmutter dem Spuk schließlich ein Ende. Meine Mutter verstummte und lächelte Octavio verschwörerisch zu. »Kommt man weiter in die gute Stube«, sagte sie. Es war das Zimmer, das wir eigentlich nur zum Fernsehen am Abend und an Sonntagen betraten. Mit Schrankwand, Sofa, Sessel, Stehlampe auf der einen, Esstisch und Ofen auf der anderen Seite. Alles war penibel aufgeräumt und blank geputzt. Meine Mutter hängte Octavios Mantel im großen Flur an die Garderobe, die wir nie benutzten. Ich holte die Taschen und trug sie in das Wohnzimmer. »You want drink? Water? Beer?«, hörte ich meine Mutter fragen. Sie betonte jedes Wort einzeln und schrie fast, als sei Octavio schwerhörig. »A beer, thank you«, sagte er. Octavio nahm auf dem Sofa Platz unter dem Spitzwegdruck. Der Esstisch war bereits gedeckt, drei Gedecke. Meine Großmutter aß im Kinderzimmer, das war ihr lieber so. »Ich habe Eierfrikassee gemacht, mag er das?«, rief meine Mutter aus der Küche zu. Keine Ahnung, ob Octavio Eierfrikassee mochte. Ich ging zu ihm, ließ mich auf dem Hocker am Ofen fallen. Ich spürte, wie die Wärme meinen Rücken entlang kroch. Was hieß Eierfrikassee auf Spanisch oder auf Englisch? »Do you like egg fricassee?«, sagte ich. »Sure«, sagte Octavio und lächelte breit. »Sure«, so klang das, tief und selbstbewusst. Er beugte sich an mein Ohr. »What is fricassee?«, flüsterte er mir zu. Auf einmal klang das Gericht wie ein Freiheitsslogan, ein Kampfaufruf. »Free Cassie«, wer auch immer Cassie sein mochte. »Something with eggs«, sagte ich. »Etwas mit Eiern.« Meine Mutter kam ins Zimmer gehuscht, öffnete die Schranktür und holte eine Flasche Kräuterschnaps mit dem Namen Wurzelpeter heraus. Als klar wurde, dass mein Freund ihre Begeisterung für Wurzelpeter teilte, war es um sie geschehen. Er konnte das W nicht aussprechen und sagte etwas, was sich anhörte wie Gubbelpeter. Und jedes Mal, wenn er nuschelnd nach einem Gubbelpeter verlangte, juchzte meine Mutter und fuhr ihm mit der Hand durch die Locken. Mein Schwiegersohn, nannte sie ihn nach 3 Stunden und richtete all ihre Aufmerksamkeit auf ihn. Sie wollte wissen, was er essen möchte, welche Kuchen ihm schmeckten, was sie ihm in den nächsten Tagen kochen sollte. Er war offenbar der Sohn, den sie sich gewünscht hatte. Vor meiner Geburt hatte sie nur einen Namen ausgesucht, Robert, weil sie fest davon überzeugt gewesen war, dass sie einen Jungen bekommen würde. An ein Mädchen hatte sie nicht gedacht. Kathleen war dann der Vorschlag meines Vaters gewesen. Octavio schien den Besuch als Abenteuer zu betrachten. Selbst über die Außentoilette beschwerte er sich nicht. Es schien ihm nichts auszumachen, dass er eine Taschenlampe mitnehmen musste, weil es schon am Nachmittag dunkel wurde und es draußen kein Licht gab. Auch über die Kälte klagte er nicht. Wenn er vom Plumpsklo zurückkam, sagte er lachend, "It's just like camping." Fast wie Camping. Er machte meiner Mutter unentwegt Komplimente und sagte, sie sehe wie meine Schwester aus, so jung. Sie strahlte und blinzelte ihm zu. Sie war 50 und sie war mir peinlich. Octavio aber genoss die Aufmerksamkeit und zeigte sich von seiner besten Seite. Er lobte die Eier, die in weißer Soße schwammen, und die Spreewaldgurken, die sie dazu servierte. Und es schien ihn gar nicht zu stören, dass das Frikassee keine einzige Chilischote enthielt. Spreewaldgurken, sagte Octavio zu den Gurken.
Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir einen Cliffhanger machen. Weil Sie sollen ja das Buch lesen. Es heißt Kosakenberg, ist von Sabine Rennefanz bei Aufbau erschienen. Und am 1. Mai ist nochmal eine Lesung im Pfefferberg-Theater mit Sabine Rennefanz. Es war toll, dass du da warst. Dankeschön, Sabine.
Vielen Dank.
Danke.
Spaß gemacht. Danke.